Kaffee im Katheter, der etwas andere Pflegepodcast. Wir sprechen über das, was dich außer Kaffee in der Praxis weiterbringt. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Enrico, ich begrüße dich zu Folge 2 unseres Podcasts zum Blasenkatheter, zum transurethralen Blasenkatheter, muss man ja sagen. Das haben wir ja aber in der letzten Folge besprochen. Schön erstmal, dass du heute den Weg nochmal hierher gewagt hast an die Ernst-Abbe-Hochschule.
Natürlich, gerne doch.
Es soll heute um das Thema Durchführung und Kommunikation gehen. Und da möchte ich erstmal gern einleiten. Wessen Aufgabe ist denn eigentlich die Katheteranlage? Also ich kenne es aus der Praxis, da machen es die Pflegekräfte, aber so ganz klar ist das ja nicht, oder?
Sagen wir mal so, es ist eine delegierbare Tätigkeit des Arztes, die er auf die Pflege umverteilen kann. Aber wenn die Pflege sich nicht imstande fühlt, meistens ist es ja dann, wie wir ja bei der ersten Folge schon besprochen hatten, bei der männlichen Katheterisierung häufig der Fall, wo man dann sagt, na nee, ich traue mich das nicht, das ist mir zu gewagt, ich remonstriere es, ich gebe es dir wieder zurück, dann ist es wieder Arztaufgabe. Von daher ist es primär ärztliche Tätigkeit. Hierzu gibt es natürlich auch entsprechende Gesetzmäßigkeiten. Hierzu zählt zum einen der Bundesmantelvertrag für Ärzte, aber auch im SGB V, wo die Leistungen der Krankenversicherten abgebildet werden. Da ist es halt auch eher so geregelt, dass es primär der Arzt ist, mit dem man dann auch diesen entsprechenden Leistungsvertrag eingeht, auch wenn man ins Krankenhaus geht. Und deswegen muss der ärztliche Standard oder Facharztstandard zugrunde gelegt werden. Und der Arzt ist eigentlich dann in der Pflicht zu prüfen, kann die Pflegekraft das überhaupt, ist sie qualifiziert genug, und wenn sie es nicht kann, muss ich sie natürlich auch anleiten und zurechtweisen, wenn sie es irgendwie falsch gemacht hat. Macht in der Praxis kaum einer. Wir lernen es auch adäquat in der Pflegeausbildung, sodass normalerweise da nichts dagegen spricht, das als Pflegekraft auch umzusetzen. Und wer hat es denn in der Praxis überhaupt schon mal erlebt, dass ein Arzt daneben gestanden hat und das überprüft hat? Aber normalerweise gehört das dazu, genauso wie beim Verbandswechsel auch. Weil ansonsten, wenn irgendein Fehler passiert und der Patient klagt, ist der Arzt immer mit sozusagen beschuldet.
Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Meine Frage, die sich jetzt da so ein bisschen ergeben hat beim Zuhören, wie gehe ich denn als Pflegekraft dann damit um, wenn ich so reflektiert bin und sage, okay, der Patient, die Anatomie ist mir hier nicht so ganz klar, ich weiß nicht, die Pathophysiologie seiner Erkrankung, da hat irgendwas Urologisches, ich traue mir das nicht zu, wie kommuniziere ich das dem Arzt dann? Wie gehst du damit um, wenn ich jetzt als Pflegekraft zu dir komme und sage, pass mal auf, ich gebe hier die Delegation zurück, mach du das mal. Also ich habe schon oft erlebt, dass dann die ärztlichen Kollegen sagen, ich kann keinen Blasenkatheter legen, habe ich noch nie gemacht, wir haben das nicht gelernt. Das ist ja im Medizinstudium jetzt nicht der Standard, das zu lernen, oder?
Das ist korrekt. In den meisten Fakultäten sind praktische Fertigkeiten oder Kompetenzen, wie es ja heutzutage neudeutsch heißt, nicht gang und gäbe an der Vermittlung. Hier im Uniklinikum Jena haben wir ja das Skills Lab, was auch an wenigen Fakultäten ebenfalls vertreten ist, wo praktische Fertigkeiten gelernt werden. Und auch dort habe ich das Modul Katheterisierung unterwiesen und unterrichtet und hatte auch immer ganz viel Spaß daran, den Medizinstudierenden das beizubringen. Und da ist mir immer aufgefallen, wie schwer es den Leuten fällt, wirklich steril zu arbeiten, ja, wenn man das eigentlich gar nicht gelernt und geübt ist. Und von daher ist es vielen nicht geläufig und dann ist der Arzt halt in der Bredouille zu sagen, okay, jetzt muss ich das machen, kannst du mich vielleicht anleiten, oder er liest sich nochmal etwas an oder aber er versucht einen urologischen Kollegen dazu zu holen, sollte es an diesem Klinikum oder im Pflegeheim in irgendeiner Weise jemanden vor Ort geben, den man dann akquirieren kann dafür. Ja, ansonsten bleibt es dann erstmal unkatheterisiert.
Also ich denke, man kann an dieser Stelle durchaus auch mal über Interprofessionalität reden und in welche Richtung das, sage ich mal, ausgerichtet sein kann. Und ich denke, das wäre ja eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel, dass man sagt, eine erfahrene Pflegekraft, von mir aus urologischer Pflegekraft, seit 20 Jahren in der Urologie, hat alles gesehen, alles erlebt, dass man sagt, die Person bringt das vielleicht den Medizinstudenten bei, ne? Also das habe ich ganz oft erlebt, auch wenn das vielleicht nicht im Gesetz steht, aber dass man es dann doch eher andersrum praktiziert, also dass ich das beibringe. Darüber sollte man wahrscheinlich auch mal sprechen, ja.
Ja, ich wäre auch dafür, weil es gibt so viele Sachen, die Ärzte einfach nicht beigebracht bekommen, weil das Studium das einfach gar nicht abbildet. Sei es auch zum Beispiel die Wundversorgung. Da gab es 2 Vorlesungen zu, ein Seminar. Daran orientiert man sich, dass man es kann. Ich glaube wohl nicht in meiner Pflegeausbildung. Gut, es kommt immer ganz aufs Haus drauf an, aber bei uns im Haus war das so, dass wir eine komplette Woche dazu Unterricht hatten und auch praktischen Unterricht. Von daher war man da schon sehr viel versierter, was das angeht.
Ja, das, genau. Also wo man einfach voneinander lernen kann, ne? Du hast vorhin gerade über Delegation gesprochen und Delegationsverantwortung im Prinzip, die ja der Arzt trägt. Vielleicht sollten wir auch noch kurz aus deiner pflegerischen Perspektive, sage ich mal, drüber sprechen, über die Durchführungsverantwortung, die man ja dann trotzdem als Pflegekraft hat, dass man sich einfach wirklich klar macht, für alle Tätigkeiten, die ich jetzt hier tue, bin ich aseptisch verantwortlich, das so zu handhaben. Wie siehst du das? Also sind wir uns als Pflegekräfte darüber bewusst oder sollten wir es uns vielleicht immer mal noch ein bisschen ins Bewusstsein rufen, dass wir nicht immer sagen können, das ist Arztaufgabe, wenn der Patient klagt, ist der Arzt verantwortlich?
Wir sind ja als Pflegekräfte gerne auch so geschult worden durch die Ausbildung oder auch durch das Studium, dass einem immer beigebracht wurde, mit einem Bein stehe ich im Knast. Von daher, mit jeder Tätigkeit, die ich ausübe und die ich umsetze, wenn ich das nicht reflektiert und begründet machen kann, sollte ich das zurückweisen und natürlich dann jemanden anderen in die Verantwortung ziehen. Aber wenn ich etwas selbst übernommen habe, muss ich dafür natürlich auch selber gerade stehen. Und deswegen sollte man dann immer, bevor man etwas macht, gründlich überlegen, traue ich mir das zu, kann ich das, habe ich die Kompetenzen dafür oder sollte ich mir dann nochmal entsprechende fachkompetente Hilfe an die Seite holen, mit der ich das vielleicht zusammen organisiert bekomme.
Ja, definitiv. Weil am Ende ist es ja so, dass klar das Klagen, was immer so als Damoklesschwert über uns schwebt, sicherlich, wenn es um die Gesundheit von Menschen geht, aber es geht natürlich auch um den Patienten in dem Moment, ne? Wir wollen ja auch keinen Schaden zufügen und wollen dem Patienten ja auch nicht wehtun durch unsere Tätigkeit. Deswegen finde ich, ist das ein guter Punkt, den du genannt hast, dass wir uns reflektieren und wirklich vorher überlegen, kann ich das? Und es ist ja auch keine Schande zu sagen, nein, ich traue es mir hier nicht zu, hilf mir mal oder lass es uns zusammen machen. Das ist vielleicht auch für alle Zuhörenden, vielleicht auch ärztlicherseits und auch pflegerischerseits mal so ein Punkt, drüber nachzudenken, wie wir kooperieren im Prinzip, wirklich kooperieren und nicht sagen, die eine Berufsgruppe kann das besser, sondern der es macht, mehr macht in der Praxis, der macht es besser. Ich möchte ja auch nicht vom Chefarzt operiert werden, sondern ich möchte von dem operiert werden, der es jeden Tag macht, gell? Und nicht von dem, der es einmal im Jahr macht, sondern genau. Und denke ich, da kann man ja ganz gut voneinander lernen.
Genau. Hier nochmal würde ich den Einwand einbringen oder als Zusatzhinweis, man muss auch mal über seinen eigenen Schatten springen und auch über seine eigenen Fehler oder das, was man nicht kann, sprechen und das nicht versuchen, unter den Teppich zu kehren oder sich dafür zu schämen. Ich glaube, wir sind immer noch in einer Zeit, wo Fehler sich einzugestehen oder etwas, was man nicht kann, immer als Schwäche gesehen wird, aber es ist eigentlich eher eine Stärke, darüber sprechen zu können, als andersherum.
Definitiv.
Von daher sollte die Denkweise eher verändert werden.
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Enrico, du hast vorhin kurz angesprochen, du bringst ja den Studierenden der Medizin die Katheteranlage bei im Skills Lab im UKJ. Wie geht man denn vor? Also was steht eigentlich immer am Anfang?
Sagen wir mal so, ich mache es jetzt gerade als Arzt nicht mehr, aber als Tutor habe ich das natürlich gemacht.
Ja.
Und da ist natürlich immer primär die Kommunikation mit dem Patienten. Weil wenn der Patient etwas nicht möchte, dann mache ich es auch nicht. Ja, ich muss niemanden zu etwas zwingen. Ich kann ihm nur Informationen entgegenbringen, um ihm ein gewisses Verständnis für die Notwendigkeit für etwas zu vermitteln. Hier nochmal ein kleiner Schwung aus meinem praktischen Jahr auf der Geriatrie. Da war ein Patient, der wollte partout nicht katheterisiert werden, weil er meinte, er hätte von seinem Heilpraktiker da so ein Medikament bekommen und da würde das beschrieben sein, wie der Urin auszusehen hat. Da kam aber Superputrie daraus, also eitrig, zäh, fest, blutig und hatte teilweise in sonografischer Kontrolle nicht nur Nierenstau, sondern die ganze Blase war eigentlich voller Eiter und die Niere eigentlich auch musste abtrainiert werden. Nach 4 Tagen auf ihn einreden und ihm das verständlich machen, hat er denn eingewilligt und war im Endeffekt auch froh drum. Und eigentlich war das nur das Problem, dass er Sorge und Angst hatte, dass sein Sohn, der seine Reha privat bezahlt hat, abbrechen würde. Und dann habe ich mehrmalig mit ihm gesprochen, würde er nicht eher die Reha abbrechen, wenn es ihm nicht gut geht und sie auf der Intensivstation dann anstelle sich jetzt hier therapieren zu lassen. Und das musste erstmal wirken. Ja? Und deswegen ist es immer ganz wichtig zu gucken, warum ist es notwendig, mit dem Patienten ins Gespräch kommen und auch herauskristallisieren, wo sind seine Ängste, seine Sorgen.
Das ist ein guter Punkt, genau. Und das geht manchmal eben auch nicht so schnell, ne? Sondern manchmal, wie du es gerade beschrieben hast, muss man so ein bisschen hinter die Fassade blicken mit den Gesprächen, zu gucken, was ist eigentlich das Problem, warum der Patient, die Patientin das nicht möchte oder Angst vor den Schmerzen, die man ja auch nehmen kann, weil es ja durchaus Mittel und Wege gibt, ganz unterschiedlicher Art, da heutzutage zu agieren. Aber das geht eben nicht, wenn man einfach sagt, sie bekommen das jetzt, da führt kein Weg dran vorbei. Sondern auch Patienten heutzutage, das geht ja wahrscheinlich auch so, die informieren sich ganz genau, zumindest viele, was wann wo gemacht wird, welcher Katheter, ist mir auch schon passiert, warum nehmen sie jetzt den Katheter und nicht den anderen? Da steht man auch erstmal da, ja, warum nehme ich eigentlich jetzt den Katheter? Und ne, also man hat schon heute mit anderen Patienten teilweise auch zu tun, die wirklich sagen, ich möchte ganz genau wissen, was mit mir passiert. Bitte erklären Sie es mir so detailliert wie möglich. Und dann erklärt man es und dann möchten sie es trotzdem nicht. Das kann auch passieren. Ja, es sind Dinge, aber du sagst, die Info des Patienten, also der Informationsabgleich im Prinzip, das sollte immer vorangestellt sein, die Kommunikation.
Genau, und dass er dann auch darüber Bescheid weiß, wie das jetzt abläuft, dass man ihm dann wirklich einen Handlungsablauf vorlegt, wie die einzelnen Schritte grob zumindest passieren, dass er schon mal eine gewisse Vorstellung hat, worauf er sich einlassen sollte. Genau, und das ist für einen selber dann auch nochmal gut, weil dann weiß man, okay, wie sind denn jetzt die Abläufe? Ja, da hat man gleich sich selber nochmal reflektiert, wie ist der Ablauf, was muss ich beachten, wie muss ich mir vielleicht auch was zurechtrichten oder vielleicht brauche ich auch eine Hilfe, wenn der Patient etwas voluminöser ist oder gerade sich die Hüfte gebrochen hat, sich nicht bewegen darf oder so.
Da sind wir schon bei einem ganz guten Punkt, die Hilfe. Also wir haben jetzt immer so drüber gesprochen, wie man es macht sozusagen alleine, aber gibt ja auch die Möglichkeit, den Katheter zusammenzulegen, also im Team im Prinzip. Wie wird das gehandhabt? Ist das gängig oder ist das eher die Ausnahme? Was ist da dann zu beachten vielleicht oder was sind die Vorteile?
Ich selber im Pflegealltag habe selten erlebt, dass man zusammen katheterisiert hat. Eher passierte es dann, wenn die Patienten hoch mal breit sich vorgestellt haben, wo man dann wirklich das notwendig erachtet hat, damit man es möglichst noch sauber hinbekommt, wo man dann auch zu fünft oder sechst den Patienten stand. Oder
kann man
am Patienten hantiert.
Ja. Heutzutage.
auf der Notaufnahme ja, mitunter. Ansonsten hat man halt leider Gottes Pech gehabt. Aber gang und gäbe ist eigentlich die Katheterisierung alleine. Es sei denn, man macht es vielleicht auch als Anleitungssituation, wo man dann wirklich zu zweit ist, wo man dann auch nochmal alles bespricht. Und dann ist natürlich die zweite Person sehr angenehm als Hilfestellung. Dann macht man erstmal richtet sich seine Flächen zurecht. Dann kriegt man den Katheter entsprechend angereicht, wann man ihn braucht. Und dann kann derjenige auch den Katheter entsprechend blocken, wenn man sagt, jetzt bitte blocken oder auch das Abdrainagesystem ankonnektieren, dass man sich nicht selber vielleicht überfordert auch. Insbesondere, wenn man sich noch nicht ganz so sicher ist, wäre es immer günstiger, sich dann auch gleich Hilfe dazu zu holen, um das mehrere Male zu üben und da vielleicht sogar supervidieren zu lassen, dass man dann irgendwann beruhigter an die Situation rangeht. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll.
Auf jeden Fall, wenn unser System das leisten kann, dass zwei Menschen katheterisieren, dann wäre das natürlich super. Und dann kann ja die zweite Person, so stelle ich mir das gerade vor, habe ich auch schon immer mal erlebt, auch die Kommunikation so vielleicht ein bisschen übernehmen, wenn man ein bisschen unsicher ist und sich auf die Anlage konzentrieren muss, hat man ja oftmals nicht so den Nerv, noch dem Patienten zu erklären, Achtung, jetzt wird's kalt, Achtung, jetzt kommt das Gel, das kann mal kurz brennen. Dann kann die andere Person, wenn sie denn kommunikativ kompetent ist, das ja übernehmen, stelle ich mir ganz gut vor. Es ist natürlich wirklich die Frage, inwieweit das in der Praxis so im, sage ich mal, wirklich stressigen Alltag praktikabel ist. Aber da wir ja darüber reden, und es unseren Patienten so schön wie möglich zu machen, sollte man das auf jeden Fall diskutieren, dass man sich ja auch jemanden dazu holen kann. Und man kann sich seinen Alltag ja auch planen, ne?
Genau, ein bisschen Idealismus gehört in unseren Alltag immer dazu. Genau. Auch in der Hoffnung, dass es irgendwann vielleicht auch mal anders wird.
Ja.
Und was die zweite Person natürlich auch machen kann, ist, insbesondere wenn man bei der Frau eine Fehlanlage hat, weil man ihn intravaginal gelegt hat, kann sie einem natürlich noch einen zweiten Katheter organisieren. Das wäre, wenn man alleine ist, unmöglich, währenddessen noch steril zu bleiben. So müsste ich mir nochmal ein komplett neues Set aufmachen, nochmal von vorne anfangen. Und so wäre es einfach einfacher.
Wir hatten jetzt gerade über die sozusagen personellen Anforderungen gesprochen. Was sind denn die räumlichen Anforderungen? Also zwischen Tür und Angel möchte das ja keiner gemacht haben, aber auch im Gang stelle ich es mir schwierig vor, auch schon gesehen, aber dann eben notfallmäßig. Was für Anforderungen gibt es an Räume? Was sollten wir beachten?
Naja, so wie bei jedem Eingriff oder eigentlich auch bei jedem Gespräch mit dem Patienten sollte man die Intimsphäre wahren und natürlich nicht Hinz und Kunst daran teilhaben lassen, was man jetzt mit dem Patienten vorhat oder bespricht, weil das sind alles Informationen, die gehen eher primär den Patienten und mich etwas an, auch im Hinblick auf die ärztliche bzw. pflegerische Schweigepflicht hingedeutet. Von daher sollte man immer eine ruhige Atmosphäre schaffen und eine ruhige Umgebung, wo man möglichst ungestört etwas vornehmen kann. Das ist jetzt im Notaufnahmesetting ein bisschen weniger die Möglichkeit, wo man vielleicht in einem Wartesaal sich befindet, wo mehrere Betten nebeneinander liegen, wo man dann nur einen Vorhang kann. Aber dann sollte man den auch benutzen und zuziehen und möglichst auch darauf achten, dass da keine Gucklöcher sind, um sozusagen da die Intimsphäre zu wahren. Ist natürlich für den einen oder anderen auch ein unangenehmer Anblick, wenn man dann auch so etwas beobachten muss. Dann leiden die anderen natürlich auch, sei es jetzt körperlich oder psychisch.
Ja, na klar, das muss man auch bedenken. Nicht nur der Patient, ne? Um gerade nochmal auf die Kommunikation zu sprechen zu kommen, wie ist es denn bei Patienten, die nicht kommunizieren, die vielleicht wirklich gerade nicht, also die nicht ansprechbar sind? Wie machst du das? Also muss man den Patienten eigentlich dann überhaupt aufklären? Weil der hört ja nichts.
Also wenn es eine notfallmäßige Maßnahme ist, dann ist natürlich jeder Eingriff gerechtfertigt, der den Patienten vor Tod oder Verunglimpfung seines Gesundheitszustandes schützt. Dann braucht man es nicht unbedingt machen. Allerdings wäre ich immer auch dafür, mit den Patienten zu sprechen. Man weiß nie, ob die Leute in einer Narkose, im Locked-In-Syndrom nicht doch irgendwas mitbekommen. Von daher ist hier im Sinne der basalen Stimulation ein Anfassen an die Schulter und das Ansprechen immer gegeben und zu gewährleisten. Und dann natürlich, dass man möglichst trotzdem würdevoll mit dem Menschen umgeht und ihn nicht irgendwie rabiat, nur weil man denkt, derjenige ist sediert und narkotisiert, da irgendwie einen Eingriff vornimmt, der ja eigentlich sonst mit viel Feingefühl gemacht werden sollte.
Was ich mich gerade so gefragt habe, steht eigentlich die Kommunikation auch im Expertenstandard mit drin? Oder gibt es eigentlich einen Expertenstandard zur Blasenkatheteranlage? Wie ist das eigentlich?
Also mir ist jetzt nichts geläufig, dass es einen Expertenstandard gibt. Und Kommunikation als solches ist immer zu wünschen, ob das denn auch immer schriftlich verfasst wurde, sei mal dahingestellt. Was es allerdings gibt für die Blasenkatheterisierung oder sonstige Eingriffe oder Handhabungen am Patienten sind immer hausinterne Standards. An die sollte man sich auch halten, weil die werden, falls es zu irgendeinem Prozess kommen sollte, immer zu Rate gezogen, um zu gucken, ob da die entsprechenden Hygienestandards eingehalten wurden.
Ja, also Expertenstandards gibt es nicht zur Blasenkatheteranlage. Aber wie du schon gesagt hast, die Hausstandards, die richten sich ja auch immer nach den aktuellen Empfehlungen des RKI, des Robert-Koch-Institutes. Jedenfalls sollte das im QM, also im Qualitätsmanagement der unterschiedlichen Häuser, so gehandhabt werden. Aber es wäre ja wirklich mein Punkt, darüber zu sprechen, inwieweit man das auch die Kommunikation zum Patienten, ne, mit aufnimmt, weil das ja doch gerade bei diesen Eingriffen in Intimsphäre, wir sind da wirklich in der Intim-Intimsphäre, also die Anlage eines Verweilkatheters in der Vene ist vielleicht nicht ganz so intim wie Versorgung mit einem Blasenkatheter zum Beispiel. Wie bringst du das den Studierenden der Medizin in eurem Skills Lab bei? Also gehst du da auf die Kommunikation ein oder sagen die, ach, kommunizieren, das macht die Pflege?
Also ich habe immer das mitgeteilt, dass es wichtig ist, jeden Schritt auch zu erläutern und dass man den Patienten über jeden Schritt informiert. Bei der Durchführung als solches habe ich jetzt eher darauf geachtet, dass sie hygienisch bleiben und arbeiten und nicht mit dem Phantom in Kommunikation treten, weil mir das in der Hinsicht weniger wichtig erschien. Allerdings im klinischen Alltag ist es essentiell.
Ja, auf jeden Fall.
Und da kommt die Kommunikation leider häufig zu kurz.
Viele Patienten machen es einem einfach und reden automatisch und fragen, ne? Und was machen sie da? Und ich möchte das nicht, da kommt man ja auch in ein Gespräch. Aber einige sind dann so die Stillen, wo man eigentlich sich wünschen würde, auch die Pflege, nicht nur die Ärzte, das möchte ich gar nicht sagen, dass man einfach als medizinisches Personal, pflegerisches Personal, dann gerade auch auf diese Leute mehr eingeht, wo man so denkt, okay, die sind jetzt so still, bestimmt gibt es ein Problem. Manchmal muss es ja nicht unbedingt mit dem Blasenkatheter zu tun haben. Man löst ja durch die Kommunikation auch andere Probleme, die einem später vielleicht im Alltag auf die Füße fallen, sage ich mal, ne? Also gerade, wie du vorhin gesagt hast, bei deinem Patienten aus der Geriatrie, das Grundproblem war ja ein anderes. Und da konnte man ja auch schon ganz gut sehen mit dem Sohn, ne, dass da konnte man seine Informationen herkriegen. Okay, die möchten die Reha und der ist engagiert und der Sohn macht, aber ist vielleicht trotzdem ein bisschen schwieriges Verhältnis. Also Kommunikation ist ja wirklich essentiell in unserem Bereich. Da, glaube ich, sind wir uns einig.
Ja, das ist wohl wahr. Insbesondere muss man auch die Patienten abholen, die relativ passiv immer alles über sich ergehen lassen und wenig hinterfragen. Da sollte man sich selber fragen, nehmen die das wirklich nur hin oder sind sie sich zu scheu und haben sie Angst, irgendwas nachzufragen, weil man eben zu wenig Zeit hat und sie einen selber nicht wirklich beanspruchen wollen?
Ich fand das teilweise wirklich ziemlich erfrischend und sogar gut für mich, wenn die Patienten gesagt haben, erklären Sie mir jetzt nochmal genau, was sie machen, ich möchte es wissen, was das für ein Medikament. Viele sagen dann auch Entschuldigung, dass ich so neugierig bin, aber ich muss das wissen, das beruhigt mich. Und da habe ich wirklich immer gesagt, ich finde das super. Wir brauchen Patienten, die mitdenken und nicht sagen, Sie sind der Arzt, machen Sie mal. Ne? Das gibt's ja auch.
Das gibt's ja. Und wenn die Leute dann zu Hause sind, dann sieht es wieder ganz anders aus, weil sie sich nicht abgeholt fühlen. Und dann sagen sie sich, ach, jetzt habe ich hier 20 Medikamente, die ich hier früh, mittags und abends einnehme, brauche ich nichts mehr essen. Also lasse ich es weg, weil sonst habe ich keinen Appetit mehr. Ja, das ist dann auch wieder eine Kommunikationssache. Manches ist essentiell ein Muss, das sollte der Patient auch wahrnehmen. Sollte dann aber auch ärztlicher, unpflegerischerseits kommuniziert werden und derjenige abgeholt werden, damit möglichst die Compliance da ist, das Verständnis, die Leute adhärent sind, mit der Maßnahme mitgehen und nicht einfach, ja okay, er sagt, das ist jetzt notwendig, also nehme ich es hin, aber eigentlich will ich es nicht.
Genau, ja, das ist mir ganz oft zugegangen, dass man denkt, okay, eigentlich hätte es jetzt an der Stelle wahrscheinlich ich selber nochmal mit dem Patienten besprechen müssen, nachdem der Arzt schon was die Aufklärung zum Beispiel gemacht hat, weil man dann so denkt, ich hatte da mal einen Fall, da ging es um eine andere Aufklärung, Chemotherapie und da lief dann, nachdem der Arzt die Aufklärung gemacht hat, die Angehörige über den Gang, ja, was wird denn jetzt hier eigentlich gemacht, was hat er jetzt hier, was kriegt er für eine Therapie? Und der Arzt war eine halbe Stunde drin und hat aufgeklärt, ne? Dass man da wahrscheinlich als Pflegekraft in längeren Gesprächen bei der Morgenpflege nochmal solche Dinge besprechen kann und vielleicht auch mal rückfragen, haben Sie es wirklich verstanden? Erzählen Sie es mir, was wird eigentlich gemacht? Also warum kriegen Sie eigentlich einen Blasenkatheter? Kann man ja auch mal auf diese Schiene einfach fragen, dass die Patienten wirklich so ein Verständnis entwickeln, wofür sie das eigentlich brauchen.
Ja, das ging mir auch oft so als Pflegekraft noch, dass der Arzt drinnen war, was erklärt hat, wieder draußen war und dann ploppten auf einmal den Leuten noch irgendwelche Fragen auf, die sie dann nicht mehr stellen konnten, weil der Arzt war ja nicht mehr zugegen. Also war man dann als Pflegefachkraft da involviert und musste dann Rede und Antwort stehen. Und so manches wusste man einfach auch nicht alles ins kleinste Detail, weiß ich jetzt als Arzt auch nicht unbedingt. Aber Wissen ist immer Wissen, wo es steht. Oder ich muss mir dann halt denjenigen Fachkompetenten dazu holen, der dann die Informationen auch da bringen kann.
Genau. Definitiv. Ja, da sind wir eben immer auf so einem zweigleisigen Gleis unterwegs. dass man sagt, man möchte den Patienten ja Kompetenz vermitteln, aber Kompetenz heißt eben nicht alles wissen. Aber davon gehen eben viele Patienten aus, ne? Dass man alles weiß und alles sofort beantworten kann. Ist vielleicht auch so eine Erziehungsfrage, wie wir uns selbst, sage ich mal, erziehen oder unsere Patienten so ein bisschen heranziehen, wenn man es so sagen darf, dass man eben wirklich nicht suggeriert, ich bin hier XY, ich weiß alles, sondern dass man einfach sagt, okay, wenn ich das jetzt nicht weiß, dann lese ich nach. Ich habe meine wissenschaftlichen Publikationen, ich habe meine Leitlinien, wo ich nachlesen kann und dann komme ich auf sie zurück. Aber das ist natürlich, erfordert viel Erfahrung, denke ich, und eben auch wieder diese Reflexion, die wir ja in der ersten Folge schon besprochen haben.
Genau.
Ja, also Enrico, wir sind schon am Ende unserer Folge 2 angekommen. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Hat mir viel Spaß gemacht.
Dito.
In Folge 3 als kleinen Teaser, da geht es dann um Komplikationen und Sonderfälle. Also da wird es nochmal skurril. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und ja, ich verabschiede dich und wünsche dir noch einen schönen Tag.
Danke, ebenso. Bis bald.
Danke. Das war eine Folge von Kaffee im Katheter, ein Podcast des Fachbereichs Gesundheit und Pflege an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena. Wenn sie euch gefallen hat oder ihr einen Wunsch habt, worüber wir hier einmal sprechen sollten, schreibt uns gerne eine Mail an podcast-gp@erh-jena.de. Ansonsten könnt ihr die Mail auch in den Shownotes nachlesen. Wir freuen uns drauf.